In der aktuellen Folge von Kunst und Quer geht es um die Frage, inwieweit Breaking Teil der Olympischen Spiele ist, inwieweit das vielleicht den Charakter der Kultur so ein bisschen betrifft. Es geht um die Hintergründe der Diskussion. Wir haben zwei super spannende Gäste, die unter anderem auch über Popping Pete, Claudia Roth und Nachwuchsarbeit sprechen. Willkommen im Olympiastützpunkt der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit an den Württembergischen Staatstheatern in Stuttgart. Passend zu den Olympischen Sommerspielen in Paris wollen wir heute im Paris von Stuttgart, dem Stuttgarter Westen, über Sportkultur, Subkultur, Hip-Hop und vor allem über Breaking sprechen. Titel dieser Folge des Podcasts Kunst und Quer ist Zwischen Kultur und Sport – Breaking als Disziplin bei Olympia. Erstmals ist Breaking bei den Olympischen Spielen vertreten. Nicht alle aus der Tanzszene sind über diesen Move glücklich. Der Vorwurf lautet, es geht damit auch viel Kommerz einher. Und überhaupt schließt sich die Frage an, sind Breaker Athleten, sind sie Künstler? Darüber sprechen wir, wie immer, in der heimeligen Homebase der Kulturregion Stuttgart mit zwei spannenden Gästen. Als da wären Ladies First, Sophie Lindner. Sophie ist Teil der Stuttgarter B-Girl Crew Skill Sisters. Sie veranstaltet Events für Kinder und Erwachsene, war Jurorin bei der Olympia-Qualifizierung und promoviert aktuell zum Thema Breaking bei Olympia an der Sporthochschule in Köln. Herzlich willkommen. Unser zweiter Gast ist Milion Hargos. Er ist Veranstalter des LBC Summertime Battles, hat einen eigenen Jugendverein gegründet mit dem Namen Herzschlag der Jugend. Er fördert mit seinen Events mit internationalen Gästen die Szene im Südwesten. Außerdem ist der Ludwigsburger selbst veritabler Teil der Szene als Popping-Tänzer. Hi und hallo. Wir haben außerdem weder Kosten noch Mühen gescheut und haben ein neues technisches Blockbuster-Feature, Hollywood-Style, hier in diesem Podcast, die sogenannte Hä-Taste. Wenn die Gäste finden, dass ich unglaublich unverständliche Fragen stelle, wie immer, dann haben sie die Möglichkeit, einmal auf die Hä-Taste zu drücken, um eine vielleicht intelligentere Frage anschließend zu bekommen. Sollte ich irgendwas nicht kapieren, werde ich schamlos, Achtung, die folgende Taste drücken.
Hä? Was?
Es ist eine alte Tradition in diesem Podcast, dass die Gäste sich selbst in drei Sätzen vorstellen. Sophie, wie würdest du dich denn selbst in drei Sätzen beschreiben?
Ich bin B-Girl, Physiotherapeutin und forsche im Breaking, speziell im Thema Vorbereitung für Olympia. Ich wohne seit über 10 Jahren in Stuttgart und lieb's hier. Und mich interessiert im Breaking vor allem der kulturelle Austausch. Ich liebe mich zu vernetzen und frei auf gute Musik zu bewegen.
Das klingt wunderschön. Und du bist seit 10 Jahren in Stuttgart, du hast aber ursprünglich sogar ein anderes Geburtsland. Das hört man, glaube ich, nur so leicht irgendwie noch raus. Wo kommst du ursprünglich her?
Genau, ich komme aus dem schönen Salzkammergut, St. Gilgen am Wolfgangsee in Österreich und habe eine Zeit in Spanien gewohnt und bin durch die Liebe dann nach Stuttgart gekommen und bin noch immer hier.
Es könnte keinen schöneren Grund geben, um nach Stuttgart zu kommen. Milion, wie sieht's bei dir aus? Was kannst du in drei Sätzen über dich verraten?
Also ich bin leidenschaftlicher Popping-Tänzer seit über 8 Jahren. Für den Tanz interessiere ich mich aber schon seit über 15 Jahren. Studiert habe ich International Finance im Master, bin da hauptberuflich Unternehmensberater bei der Schwarzgruppe. Und ja, und parallel dazu noch Veranstalter. Versuche einfach die Szene zu stärken.
Genau. Das klingt gut und das machst du mit viel Herzblut und auch mit großem Erfolg. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Zum Warmwerden dachte ich, ich stelle euch beiden gleich mal so eine Frage aus meiner Oper-Perspektive. Warum sagt man eigentlich nicht mehr Breakdance? Und warum sagt man, Entschuldigung, warum sagt man Breaking? Oder durfte man eigentlich noch nie Breakdance sagen? War das immer so ein Fehler oder so eine Art Begriff, den die Medien sich ausgedacht haben? Wer mag antworten?
Also ich würde auch sagen, wir, die Breaking-Community, haben immer Breaking gesagt und das kommt davon, dass wir tanzen auf dem Breakbeat. Das ist, wenn der DJ eine sehr markante Stelle im Song im Lied remixed, looped, dann entsteht quasi neue Musik. Das entstand, so entstand Breaking, dass wir auf dem Breakbeat getanzt haben. Deswegen nennen wir uns selber auch Breaker oder B-Boy, B-Girl. Das B steht für Break, also ich bin Break-Girl. Und damals, man hört schon, gab's viel Breaking in den Termini. Und die Medien haben das gesehen und haben gesagt, ja cool, die machen Breakdance, die tanzen ja. Und das war Mitte der 80er, als so die erste Kommerzialisierung von Breaking stattfand und wir Breaking durch die viele Tanzfilme und Shows international verbreitet wurde. Und es hat sich bis heute dann so durchgezogen, dass man, wenn man jetzt nicht in der Subkultur ist, Breakdance dazu sagt. Und wir sind super happy, dass die Olympischen Spiele sich aber für den originalen Termini Breaking entschieden hat.
Verstehe. Also wenn man Breakdance sagt, dann outet man sich so ein bisschen als Honk, der sich nicht so richtig mit der Materie auskennt. Wieder was gelernt.
Genau.
Millian, ich habe in einem Artikel über dich in der Stuttgarter Zeitung den schönen Satz gelesen, Tanzen erfüllt mich. Was macht denn das Tanzen mit dir, das Poppen? Wie bist du denn dazu gekommen? Kannst du da so ein bisschen erzählen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe Popping, wie gesagt, schon vor 15 Jahren das erste Mal im Fernsehen gesehen. Das war damals so ein bisschen die Ansätze von Michael Jackson, wenn man ihn genau beobachtet. Also gar nicht sein Gesang, sondern einfach die Stage Presence, die er gezeigt hat. Da hat er schon teilweise Popping-Ansätze gezeigt. Auch der Moonwalk ist teils vom Popping. Und das hat mich immer wieder inspiriert, als kleiner Junge schon zu tanzen. Und dann hatte ich ein Auslandssemester in Los Angeles. Daher auch der Ursprung dieses Tanzstiles her, also wo das Ganze begonnen hat sozusagen. Das war dann in Fresno, heißt die Stadt, in Kalifornien. Und darüber hinaus hat es auch noch in der Bay Area, also in Oakland, gab es dann noch einen anderen Stil, aber alles hat so zum Umbrella-Term, also zum Regenschirmbegriff Popping gehört, was auch ursprünglich aus Breakdance oder aus Breaking kommt. Da habe ich die ersten älteren, sage ich mal, OGs nennt man die schon länger in der Szene sind, Animation, also gerade Roboterbewegungen machen sehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, allein schon die Musik, dieser Funk-Stil ist ja ein Funk-Stil, weil die Musik, wo man halt nutzt für den Tanzstil, ist Funk-Musik. Ich sag, ja, ich muss das auf jeden Fall beherrschen, weil ich einfach die Musik schon abfeiere. Und dann bin ich zurück hier nach Stuttgart und dann habe ich erstmal die Jungs, die halt schon länger in der Szene sind, also nur Stuttgart, in der Stuttgarter Szene oder auch in der Deutschland-Szene, sage ich mal. Es waren zu dem Zeitpunkt Poppin Snack, der tanzt schon seit über 25 Jahren. Und dann Mario noch, auch seit über 30 Jahren in der Szene aktiv. Da haben wir uns unsere kleine Crew KWA, Canix with Attitude, gegründet. Und seitdem bin ich eigentlich aktiv am Trainieren. So, weil ich halt auch sagen muss, wenn man in diesem Hamsterrad, in diesem 9-to-5-Berufsleben irgendwie gefangen ist, habe ich halt für mich so diese Leidenschaft gefunden, wo ich mich einfach zurücklehnen kann und sage, ja, relax mal ein bisschen, tanz für dich. Und das zeigt einfach, wie vielfältig eigentlich ein Mensch sein kann. Also über Tanz, über Kunst sich einfach zu entwickeln. Und seitdem bin ich am Reisen, habe jetzt auch schon international bei Wettkämpfen mitgemacht in der Popping-Szene und habe gemerkt, dass Deutschland eigentlich Riesenpotenzial hat. Jetzt auch vielleicht die Brücke zu dem LBC-Event. Man kriegt es immer mit, man fährt nach Düsseldorf, jetzt für die Hip-Hop- und Popping-Szene und macht bei Events mit, fährt da knapp 6 Stunden und dann hier heißt es immer, warum habt ihr im Süden eigentlich nichts für Popping oder Hip-Hop an Events? Also gar nicht Breaking jetzt einschließen, weil Breaking ist schon sehr stark in Stuttgart vertreten. Jetzt Sophie weiß es besser, auch mit dem Fausan, was für Events der macht für junge Kids. Aber gerade in der Hip-Hop-Szene und Popping, das wird halt immer weniger. Und dann habe ich mir das einfach so als Aufgabe angenommen, dass ich da ein bisschen so was hier aufbaue, den Jugendlichen auch einfach meine Bühne biete. Ja.
Ich habe bei der Vorbereitung tatsächlich festgestellt, dass es eigentlich so für mich jetzt der erste Podcast ist, wo ich total traurig bin, dass wir eben keine visuelle Ebene haben, weil eigentlich muss man euch beide eben in Aktion sehen, weil es einfach total geil ist, weil es halt wunderschöne Bewegungen sind, eben so diese nonverbale Kommunikation, die ihr beide irgendwie drauf habt. Kannst du vielleicht so ein bisschen auch versuchen, in Worte zu beschreiben, wie dein Style irgendwie aussieht oder ist es schwierig, so sich selber da irgendwie zu catchen mit Worten?
Ja, tatsächlich. Also ich bin gerade in der Planung auch den Gründer von Popping. hier nach Stuttgart zu bringen, Poppin' Pete. Er kommt auch ursprünglich aus Fresno. Und ich habe ihn mal gefragt, wie würdest du den Tanzstil in Worte fassen? Er hat gemeint, unmöglich, weil Popping an sich, also stammt aus Breaking. Man muss sich vorstellen, Breaking ist ganz oben und dann ist einer der Elemente Popping. Und Popping kannst du auch nochmal unterteilen in Roboter, in Animation, in Popping an sich, wo man einfach ein bisschen diesen Akzent, diesen Hit zu dem Snare, also zum lautesten Sound in der Musik, darauf dann anpasst. Und dann meinte er, es gibt so viele Aspekte in Popping allein, er kann es gar nicht in Worte fassen. Man muss sich einfach so ein bisschen versuchen. Für mich ist halt dieser Pop, was mein Tanzstil entspricht, am einfachsten, weil die Leute erkennen, ah, okay, Million, er nutzt einen starken Hit. Jetzt, was das Thema Waving angeht, also eine Welle ziehen oder so, da bin ich jetzt nicht so fit. Oder gerade Animation oder Roboterbewegung. Aber dafür der Pop an sich, also gerade das wichtigste Merkmal in diesem Tanzstil, da fühle ich mich wohl.
Wir müssen auf jeden Fall ganz zum Schluss nochmal zusammenfassen, wo man euch beide auch digital irgendwie eben folgen kann, weil du auch gerade schon so schön eben die Canex with Attitude erwähnt hast. Es hat mir großen Spaß gemacht, bei der Vorbereitung da die Videos mir anzuschauen. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Sag mal, wann hat dich das Tanzen gecatcht? Also wann wurde da irgendwie deine Seele durch die Bewegung berührt? Wie bist du zum Breaking gekommen? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Was gab es einen Schlüsselmoment oder war das ein Prozess oder wie kam das?
Also ich tanze schon seit 99 wegen meiner Mutter, die Sportlehrerin, und am Dorf gibt es kein Angebot. Deswegen hat sie sich selbst fortgebildet, dass sie Hip-Hop vermitteln kann. Und damals, Salzburg ist die größte Stadt in der Nähe, da gab es nur Hip-Hop-Choreografie, also quasi die kommerzialisierte Form von Hip-Hop-Tanz. Und genau, das habe ich dann lange getanzt, Wettbewerbe mitgemacht, so Tanzschul-Style-mäßig. Mit 18 bin ich dann nach Madrid für ein freiwilliges soziales Jahr gegangen. Und dort bin ich mit der Breaking-Szene in Kontakt gekommen. Die Breaker trainieren meist, also in Spanien, ganz häufig bei U-Bahn-Stationen. Das Training wird autodidaktisch organisiert, also jemand bringt Musik mit. Jeder trainiert für sich, man tauscht sich aus, der eine zeigt es dem anderen. Es gibt jetzt keinen Kursleiter oder Trainer. Und dadurch, dass ich in einem neuen Land war, die Sprache kaum kannte, hatte ich auf einmal einen Anschluss und konnte sowohl die Sprache als auch weiter tanzen. Und das hat mich dann so gefasst. Ich hatte Glück, ich bin gleich mal zu einer Crew gekommen, Mama Funk Crew aus Madrid, und habe von Anfang an Street-Shows mitgemacht. Ist auch damals war es auch eher unüblich, dass eine Frau oder ein Mädchen tanzt. Ich hatte da total einen riesen Zugang zu einer total netten Community. Und als ich dann zurückkam nach Österreich, wollte ich es auf alle Fälle weitermachen. Habe dann auch eine österreichische Crew gegründet. Und genau, überall wo du bist, hast du automatisch Zugang zu der Szene und hast auch quasi Freunde, Familie, weil du über das Tanzen einfach dich so gut kennenlernst.
Und ja irgendwie auch ausdrücken kannst, ne? Also ich glaube, das ist ja irgendwie auch der Zauber, dass das halt sozusagen eine internationale Sprache ist, was ich wirklich auch total bezaubernd finde, wie du es halt beschreibst. Deswegen jetzt egal, ob Madrid, Stuttgart, Ludwigsburg, Fresno, man spricht dann irgendwie doch dieselbe Sprache, mhm, durch Bewegungen. Und sag mal, was ich bei dir jetzt, Sophie, noch so spannend fand, du hast noch einen therapeutisch-medizinischen Background. Wie kam es dazu? Kam das auch übers Tanzen, weil du gemerkt hast, es geht in die Hüftgelenke und die Schultern sind durch die Windmühle so ein bisschen und der Kopf alles so ein bisschen belastet? Oder wie kam es da dazu?
Ja, genau so war es. Also wo ich dann intensiv gebreakt habe, du breakst ja 3 Stunden am Tag, das 6 Tage die Woche, hast meist jedes Wochenende eine Battle. Genau, mit dem intensiven Tanzen kamen viele Verletzungen und dann war so ein Aha-Moment, wo ich selber zum Physiotherapeuten gehen musste und mir der in einer Session einfach wieder ermöglicht hat, weiter zu tanzen. Dann dachte ich mir, boah krass, das möchte ich auch können. Und durch die Physiotherapie bin ich mit der Sportwissenschaft auch in Bezug gekommen, weil ich es auf Bachelor studiert hatte. Und das war dann mindblowing, weil ich auf einmal sah, boah krass, im Hochleistungssport haben die so ein strukturiertes Training, damit die schneller besser werden und Verletzungen vorbeugen. Und da dachte ich mir so, krass, das möchte ich Breaking zurückgeben, weil in der Hip-Hop-Kultur gibt es auch immer dieses Each One, Teach One, Sharing is Caring. Also du möchtest, also du fühlst dich auch zum Teil verpflichtet, dein Wissen an die Community zurückzugeben. Und das war so ein bisschen mein Impact, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass andere nicht den harten Weg gehen und durch viele Verletzungen lernen, sondern wenn es möglich ist, einfach Wissen vermitteln, damit sie sich selber fortbilden können. Und daraus habe ich jetzt einen gemeinnützigen Verein gegründet, Urban Dance Health e.V., der vor allem dort unterrichtet, wo Menschen kein Geld haben zu medizinischer Verpflegung, also im globalen Süden. Wir waren da auf Philippinen, Äquatorialguinea, Brasilien und vermitteln das Wissen. Und ich habe auch eine Firma gegründet, HEDS, Health Education for Dancers, wo wir vor allem Europa speziell mit Tanzevents arbeiten, um Backstage-Healthcare zu bieten oder auch Leute auszubilden, die wiederum das Wissen weitergeben, weil um das geht's. Nur gemeinsam können wir schaffen, dass Breaking oder die Hip-Hop-Kultur, die Tanzelemente davon ein bisschen gesünder werden, obwohl die kulturelle Essenz behalten wird. Also wir wollen jetzt Breaking nicht einen Sport machen draus oder so. Also Breaking soll trotzdem Breaking bleiben.
Ist ja wirklich ein total schöner Ansatz, weil ich glaube, ich selten erlebt habe, dass dieses Each One, Teach One irgendwie so dezidiert dann sozusagen in ein Dasein als Physiotherapeutin irgendwie mündet. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und dann letzte Frage vielleicht zu dem Bio-Part noch. Wann darf man dich Frau Doktor nennen? Wie läuft die Promotion? Und du musst vor allem auch erzählen, zu was du promovierst gerade.
Also läuft gut. Nächstes Jahr bin ich fertig. Weil natürlich, das Thema ist Breaking oder Olympia. Da interessiert es keinen in 5 Jahren, wenn ich erst fertig bin. Ich forsche in dem Bereich jetzt schon seit 4 Jahren. Also habe mir die gesamte Wettkampfvorbereitungszeit angeschaut, international. Und angefangen hat's mit der Analyse von den Trainingspraktiken, weil wir wissen, Breaker trainieren autodidaktisch. Das heißt, die machen ganz viel gut, wobei auch gewisse Wissenslücken da sind, wo einfach die Szene sich nie in dem Bereich fortgebildet haben. Wie soll sie es auch besser wissen? Und da gab es jetzt aber einen Wechsel, dadurch, dass jetzt auf einmal Breaker sich selbst als AthletInnen angesehen haben, haben die auch mehr Informationen von Personal Trainer, Coaches erhalten. Und die Vorbereitung auf Olympia, jeder möchte es ja so gut machen wie möglich. Das heißt, von diesem kulturellen Training, dass wir meist im Cypher tanzen und wir wollen uns nie wiederholen. Das heißt, jede Runde ist gefreestyled und on point und wird doch natürlich gewisse akrobatische Sachen perfektionieren, aber du hast eigentlich immer diesen Community-Aspekt. Und jetzt mit Olympia möchtest du dein Land repräsentieren und am bestenfalls Gold machen. Da habe ich mir angeschaut, wie trainieren jetzt die Breaker anders international? Gibt es da irgendwie Strategien, was Leute gleich machen? Was machen sie gut? Wo sind vielleicht auch aus sportwissenschaftlicher Sicht einfach Defizite da? Mit dem Sinn, Recommendation, also Empfehlungen auszusprechen, damit zukünftig einfach vor allem im Hinblick auf die Jugendolympiade 2026 in Dakar einfach die Vorbereitung gesundheitsorientiert stattfindet. Aufgrund von dieser Studie haben wir eine zweite Studie gemacht und haben gesagt, okay, krass, wir müssen jetzt echt schauen, international, welches athletische Profil gibt es, also was unterscheidet die Besten der Besten von dem Rest, und haben dann nochmal eine große Studie mit 64 olympische QualifikationsteilnehmerInnen gemacht, wo wir geschaut haben, gibt es da Unterschiede international, und haben auch interessante Ergebnisse bekommen, wie zum Beispiel, dass die Besten an mehr Battles mitmachen, mehr auf zusätzliches Training achten, wie vor allem Krafttraining, weniger Ausdauertraining und vor allem später zum Breaken anfangen und weniger Verletzungen im Sehnenbereich haben. Also man hat eine ganz viel Infos, die wir jetzt natürlich publizieren und der Szene zurückgeben wollen. Und der letzte Schritt, wo ich jetzt gerade dran bin, ist eine Power-Move-Analyse biomechanisch aufzuwerten. Es gibt im Breaking ganz akrobatische Bewegungen, die wir als Power Move benennen. Und der Air Flare ist so die Königsdisziplin, dass wenn du von einer Hand auf die andere in der Luft springst, während du dich drehst dabei. Und international wird es trainiert, auch es gibt eine Challenge, Double Air Flare auszuführen. Also jeder versucht weltweit diesen Move zu beherrschen. Aber es wird eben autodidaktisch rangegangen und unser Ziel ist jetzt mal, diesen Move in Bewegungsphasen zu unterteilen und zu schauen, was brauchst du eigentlich, was ist die ausführende Sequenz, um welchen Bewegung handelt es sich eigentlich, damit du in der Luft diese Drehung schaffst und da wiederum Empfehlungen auszusprechen für Breaker, Trainer international, damit Air Flare zukünftig einfach effizienter trainiert wird.
Das heißt, ihr liefert quasi sozusagen eine Art akademischen Überbau, den es halt einfach logischerweise bisher nicht gegeben hat, weil es halt einfach eine Szene ist, die irgendwie organisch gewachsen ist, kann man sagen.
Genau, das Interessante ist, durch Olympia fangen ganz viele zum Forschen an, weil es gibt ja auch Forschungsgelder. Mhm. Das ist gut. Also Breaking ist so ein unerforschtes Feld, auch Popping. Also die Tanzstile aus der Hip-Hop-Kultur, da gibt's genau ganz, ganz wenig Literatur und ich denke, je mehr da anfangen, desto mehr ist es wieder ein positives Input für die Tanzszene. Und das Schwierige ist halt, die Brücke zu schlagen zwischen der Wissenschaft und der Community.
Finde ich total interessanten Ansatz. Und was ich so schön finde jetzt eben an eurer Szene, was ja ganz oft auch irgendwie szenespezifisch ist, dass es halt eben immer eine eigene Sprache auch gibt, dass es eben eigene Begriffe gibt. Und jetzt werde ich mit Verspätung einmal kurz die Hä-Taste drücken, falls zum Beispiel meine Mutter den Podcast hört und nicht weiß, was das Cypher ist. Achtung.
Hä? Was?
Million, kannst du erklären, was ein Cypher ist? Eben wie gesagt für die Ü50-Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts.
Ja, Cypher tatsächlich jetzt in der Hip-Hop-Sprache ist eine Art Get-Together. Also man trifft sich mit 5, 6, sag ich mal, anderen Tanzpartnern oder mit der eigenen Crew. Und dann heißt es Let's Cypher. Das heißt, jeder bringt seine Runde, seine beste Runde. Und Ziel dabei ist es immer, die Runde zu überbieten. Also quasi, wenn jemand reingeht von meiner Crew und ich sag, nee, ich kann's besser, dann hat das ja auch kein Ende. Weil immer einer sagt, ich bin noch krasser wie der Nächste. Mhm. Und das ist so die Philosophie hinter dem Cyphering, ja.
Sehr gut. Und sag mal, weil wir gerade so ein bisschen eben, sagen wir mal, einen Ausflug in die Sportwissenschaft unternommen haben, wie hältst du dich, sagen wir mal, sportlich, körperlich fit außerhalb des Poppings, um eben bereit zu sein für die nächste Runde, für noch eine Runde und nochmal eine Darbietung?
Also tatsächlich finde ich so inspirierend, was Sophie angesprochen hat, weil das so das Manko in dieser Street-Dance-Kultur ist, weil viele wollen oben mitspielen. Also wie gesagt, ich bin eigentlich eher Semi-Profi, ich lebe nicht davon, aber wenn ich das genauso beobachte, wenn man die Vollprofis anschaut, die gucken schon danach, wie die sich ernähren, ernährungsbewusster Lifestyle einfach. Die gucken auch danach, dass sie eben gerade im Krafttraining-Bereich viel mehr machen. Wo ich dann meine Jungs sehe, die sagen, ja, wir gehen auf eine Battle und wir zerfetzen halt. Das ist so typische Hip-Hop-Sprache, wo ich sage, ja, Jungs, wir können aber nicht vor dem Battle beim Burger King anhalten und nach dem Battle nochmal. Und das sage ich denen seit 2, 3 Jahren. Und das ist genau dieses, sage ich mal, dieser Game-Changer. Mhm. Wenn man das versteht und wenn man gerade da die Arbeit macht, ich glaube, dann in den nächsten 2, 3 Jahren kann man da oben auch mitspielen. Also es gibt jetzt ein bestes Beispiel jetzt in der Popping-Szene, ist Popping C heißt er. Mhm. Der ist auch mein Jahrgang, also Jahrgang 92, der hat sich dann geschworen oder so vorgenommen, dass er alles ins Tanzen investiert, aber dann hat er auch seinen Lebensstil angepasst.
Geändert.
Das heißt, genau, der hat dann angefangen, gesund zu essen, der hat auch angefangen, vorm eigentlichen Tanztraining noch joggen zu gehen, 3 bis 4 Mal die Woche. Und das sind ja alles die Sachen, die musst du ja angehen, weil das ja schon Richtung professionell geht und Richtung Athlet sein. Das darf man nicht unterschätzen, weil es gibt viele Tänzer, die haben einfach ein hohes Skill-Level, die sind einfach talentiert, aber genau die passen das, also diese Aspekte passen die gar nicht an, um einfach nochmal mit den, sag ich mal, in der Champions League mitzuspielen, sag ich mal. Und also für mich war schon immer, ich habe 28 Jahre lang Fußball gespielt, da war ich schon immer so im Ausdauertraining, aber auch im Fitnesstraining, weil mein Vater selber Fitnesstrainer ist, hatte ich schon dieses Umfeld. Und ich bin dann ins Tanzen reingerutscht, ohne da zu sagen, oh, ich muss noch ins Fitness gehen. Ich hatte das schon um mich herum und da war es einfacher für mich. Aber ich beobachte das. Bestes Beispiel ist, vor einem Monat hatte ich ich habe Tanzen angefangen bei Pop & Hood. Der hat mir die ersten Basics gezeigt. Mhm. Und er ist eigentlich auch so, sage ich mal, der König für die Popping-Disziplin deutschlandweit. Mhm. Kommt aus Stuttgart und da war ich die ersten 2 Jahre in seiner Tanzschule in Leinfelden. Mhm. Und ich hätte mir das eigentlich nie erträumen lassen können, durch meine Disziplin irgendwann 10 Jahre später gegen ihn anzutreten. Und jetzt war der Moment vor einem Monat und ich habe nur gesehen, wie er konditionell eigentlich gar nicht mehr konnte. Aber vom Skill-Level kann ich nicht mit ihm mithalten, das ist halt auch kein Geheimnis. Aber er hatte halt auch nicht mehr die Power, er und sein Crewmate, wo ich mir dann gehofft habe, dass die Jury mal auf einen Tiebreak zeigt, also auf Unentschieden, dass ich mal nochmal eine Runde gegen ihn tanzen darf. Aber im Endeffekt haben die auch verdientermaßen gewonnen. Aber das war immer so, wie ich gemerkt habe, du Sven, konditionell hatte ich dich eigentlich in der Runde. Und ich so, ja, ich habe gar nicht die Zeit, joggen zu gehen. Also ich habe das ein bisschen vernachlässigt. Und da merkt man, da bringt dir dein Skill-Level auch nicht viel. Ich glaube, Sophie kann das auch bestätigen. Das ist halt, was man nicht unterschätzen darf. Und ich glaube, so in der Wissenschaft das Ganze anzugehen, ich glaube, das wünsche ich mir auch so in der Popping-Szene. Da fehlt mir so ein bisschen die Zeit, aber da kann man ja so ein bisschen Synergien heben. Wenn man das im Breaking macht, dann
Gibt's bestimmt Parallelen auf jeden Fall.
Ja, voll.
Und jetzt hast du gerade schon sehr souverän den Begriff Athlet erwähnt und damit eigentlich auch schon zu unserem Thema so ein bisschen übergeleitet. Als erste Tanzdisziplin aller Zeiten ist ja Breaking jetzt am Start bei den Olympischen Spielen in Paris. Ist das jetzt ganz pauschal und ein bisschen platt gefragt, deiner Meinung nach gut oder ist es schlecht?
Ich würde sagen, ich glaube, Sophie hat es vorhin schon angeschweift, das Thema ist, diese Community-Essenz darf nicht verloren gehen, weil man hat ja, sage ich mal, autodidaktisch auf der Straße angefangen, man macht eine WhatsApp-Gruppe und sagt, ey, lass mal morgen cypheln, wir treffen uns da und da. Es soll halt nicht zu, sag ich mal, zu professionell jetzt, sag ich mal, entwickeln. Also es soll sich nicht zu krass professionell entwickeln, sag ich mal. Im Endeffekt ist aber, auf der anderen Seite ist gut, dass man das Thema Fördergelder, weil ich sehe es ja selber bei meinem Event, wenn man sich unter dem Begriff Popping nichts vorstellen kann, wie soll die Kreissparkasse sagen, das fördern wir? Das ist halt immer der Punkt. Und wenn ich da mit einer PowerPoint hinkomme und das super strukturiere mit einer sauberen Agenda, sagen die, aber Popping ist uns kein Begriff. Jetzt ist es was anderes. Die Claudia Roth war selber bei LBC Summertime für 4 Minuten da. Ich habe die Zeit gestoppt, aber 4 Minuten Zeit hat sie sich genommen.
Props an Claudia Roth an der Stelle für die 4 Minuten.
Genau, und der erste Satz war, ach, Breakdance ist ja auch jetzt olympisch geworden. Mhm. Wo man dann sagt, ah, okay, jetzt wird's bekannter, jetzt kommt man vielleicht einfacher an diese, sag ich mal, Förderer. Und man muss nicht immer 100.000 Sachen nachweisen, was halt auch mit Stress verbunden ist, wo man sagt, als Künstler, muss das sein, muss ich mir das geben? Nee, ich bleib lieber in meiner Community. Ich bleib eher mehr Street. Ich brauche nicht dieses, ich muss mich da und da verkaufen. Also es hat seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Aber so eine gesunde Mitte, ich glaube, das bringt uns dann auf einen guten Weg. Und ich finde halt, Breaking an sich, die Tänzer haben sich das schon lang verdient, auf dieser großen Bühne sich zu zeigen, weil allein schon diese Power Moves, allein schon diese Akrobatik, die präsentiert werden, das ist halt schon fürs Auge, es ist unfassbar, sag ich mal. Also würde ich jetzt meinem Vater Popping zeigen, würde er sagen, das kriege ich auch hin. Bei Breakdance sieht's anders aus, da sagt er, oh okay, da musst du gut gedehnt sein, da müssen die Muskeln zusammenspielen. Und alles auch nochmal zur Musik, das vergisst man halt immer. Man kann noch so krasse Moves haben, die Musik bewegt uns ja. Ich glaube, das vergessen halt auch viele. Man kann jetzt nicht einfach einen Airflare ziehen, ohne dass die Musik das nicht wiedergibt. Oder das muss halt irgendwie auch zum Highlight passen. Ich finde so, wie gesagt, eine gesunde Mitte, also gerade dieser kulturelle Aspekt soll weiterhin aufrechterhalten bleiben. Und auf der anderen Seite, man soll sich halt auch so professionell und die Bühne soll halt auch angeboten werden für die Künstler. So, was ich sehe.
Hast du wunderschön gesagt. Also eben auch der Satz eben, die Musik bewegt euch, ist ja irgendwie halt so die Essenz, glaube ich, eben um die es geht. Sophie, wie siehst du das? Du bist ja eben ja einfach auch veritabler Teil der Breaking-Szene. Du beschäftigst dich jetzt eben auch auf wissenschaftlicher Ebene mit den Olympischen Spielen. Ist es gut oder ist es schlecht, dass ihr jetzt allererste Mal irgendwie so eine riesengroße Plattform habt?
Genau, ich vertrete ja verschiedene Rollen und ich als Forscherin und als olympisch zertifizierte Jurorin befürworte das total, Es entstehen krasse Chancen, Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch dieser Imagewechsel von Jutzkinder, die sich am Kopf drehen, hin zu professionellen AthletInnen, die jetzt krasse Verträge mit Sponsoring wie Nike, Red Bull etc. bekommen und endlich mal auch von ihrer Kunst leben können. Mhm. Was ich dazu als Safiella, als B-Girl Safiella sagen muss, ich bin selbst eine kulturelle Tänzerin, ich liebe den Austausch im Cypher. Mir geht's nicht ums Gewinnen, mir geht's um den Austausch. Und was ich super stark finde, ist, dass in dieser Vorbereitung und Entwicklung hin zu Olympia die kulturelle Szene extrem stark war. Das heißt, diese Angst, die man vorher hatte, von wegen Breaking geht verloren, es ändert sich, die kulturellen Werte gehen verloren, das hat sich eigentlich ins Positive verändert, so dass es einfach noch intensivere Jams gibt, also Veranstaltungen, wo vielleicht auch gar kein Battle da war, wo man nur im Cypher gebattelt hat, ohne JurorInnen. Diese Bewegung gab's. Es gab viele auch, die sich abgewendet haben von diesen sportlichen Events. Und ich denke, Breaking, die Szene hat gezeigt, dass auch trotz dieser Sportifizierung durch Olympia Hip-Hop bleibt. Und das war eine Aussage von meiner Studie. Alle Athletinnen, die sich jetzt auf die Olympiade im Breaking vorbereiten haben, haben gesagt, ja, aber einmal oder alle zwei Monate gehe ich zu kulturellen Events, weil das braucht meine Seele, das brauche ich, damit Breaking für mich einfach true bleibt und ich das ausführe. Und das hat eigentlich, glaube ich, ganz auf den Punkt gebracht, dass, obwohl es jetzt diese sportlichen Qualifizierungsevents gibt, trotzdem Breaking stark bleibt und dieser Austausch weiterlebt und einfach noch intensiviert hat, dass es sowohl sportliche Veranstaltungen als auch kulturelle gibt. Und ich glaube, das war das Allerwichtigste bei der ganzen Veränderung, dass es, genau, und das denke ich, also kann ich als aktive Member von der Community sagen, dass wir das gut geschafft haben.
Das ist eigentlich auch eine total interessante Beobachtung, dass es wie so eine Art Diversifizierung dann gegeben hat. Also einerseits sagt man ja, es ist gar nicht so schlecht, dass dieser Competition-Gedanke oder diese Professionalisierung irgendwie durch so einen Sport oder durch die Olympischen Spiele eben passiert. Aber andererseits schafft man es eben halt so die Seele der Kultur noch zu beschützen, indem man sagt, komm, dann machen wir parallel sozusagen so unser eigenes Ding halt immer noch. Es gab aber doch jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig beobachtet habe, jetzt auch in der Vorbereitung, es gab schon, wie soll ich sagen, sehr viele Meinungsverschiedenheiten auch innerhalb der Breaking-Community jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also wie waren da so die unterschiedlichen Positionen? Gab es jetzt wirklich halt viele, die gesagt haben, wir haben Angst vor einer Kommerzialisierung, wir haben einfach Angst vor so einer Art Ausverkauf? Oder wo waren da so die Konfliktlinien?
Also das größte Spannungsfeld ist, dass der IOC hat den WDSF angesprochen, dass der World Dance Sport Federation weltweit Breaking organisiert. Das heißt, in Deutschland ist es der DTV, der Deutsche Tanzsportverein, der normalerweise im Standardbereich ausführt, hat jetzt Breaking organisiert. Sprich, ein Bundestrainer bestimmt, ein Bundeskader eingeführt, Landestrainer bestimmt, Landeskader bestimmt. Also es gab diese Sportifizierung in diese Verein, organisierten Sport, ins Vereinswesen, der nicht aus der Breaking-Szene ausgeführt wurde. Und das ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, egal in welchem Sport das passiert. Es war ja auch beim Klettern, beim Skateboarding. Und was ich, glaube ich, da vor allem so die Gefahr oder das Spannungsfeld war, weil die Kommunikation nicht so gut war. Wir Breaker, wir haben es schon so was Rebellisches in uns. Wir wollen gegen Strukturen kämpfen. Da ist Breaking entstanden, aus dem Nichts. Gemeinsam sind wir stark und können quasi überleben. Und dann natürlich ist es dann einfach ein Kontrovers, wenn man jetzt einen organisierten Sport einführt, wo man sagt, hey, was will mir der Tanzsport da sagen, wie ich jetzt zu trainieren habe? Und ich finde, das Problem war auf alle Fälle die Transparenz und die Kommunikation. Aber dennoch muss man sagen, dass der DTV ganz viel Gutes auch gemacht hat. Und egal, welcher Verband das organisiert hätte, es ist immer schwierig, sowas zum ersten Mal machen. Genau, und ich denke, diese kontroversen Stimmen war, weil Breaker nicht wussten, was abgeht und sich so ein bisschen über deren Kopf Entscheidungen gefallen sind, was auch gemacht werden müssen natürlich. Aber ich glaube, das ist einfach dieser Reibungspunkt, dass man sich selbst gut vertreten haben möchte. Und wenn man nicht weiß, was abgeht, dann genau, führt es dazu, dass viele Shit-Talk machen.
Das heißt, man hat quasi wie so eine Art Angst gehabt vor einer feindlichen Übernahme, weil es ja schon auch, weiß ich nicht, so eine andere Sprache ist, die halt das IOC irgendwie auch spricht, oder? Also du hast es gerade auf den Punkt gebracht, ihr seid jung und habt irgendwie halt, finde ich, auch so ein, ganz klar halt eben so einen alternativen Subkultur-Touch. Und wenn ich mir jetzt die alten weißen Männer vom IOC vorstelle, dann ist es sehr weit weg eben von jung und Subkultur. Ist das was, wo du dir auch so ein bisschen Sorgen gemacht hast, dass da sich sozusagen halt einfach so ein Milliardenunternehmen irgendwie halt eine Kultur einverleibt?
Voll, also man kennt's, ich glaube, Sophie hat es auch angesprochen, dieser rebellische Aspekt. Es gibt keinen Tänzer in meiner, also sag ich mal, in meinem Umfeld, wenn ich jetzt hingehe und sage, du musst so und so tanzen, der wird mir direkt sagen, nee, mir und du hast mir nichts zu sagen. Egal, ob ich länger in der Szene bin oder nicht, weil im Endeffekt ist es ja, Kunst hat keine Grenzen. Und jeder darf sich entfalten, wie er möchte. Und jeder hat ja schon so ein bisschen seine Trainingsansätze. Wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, sage ich mal. Und viele haben auch an Erfahrung vieles mitnehmen können. Und wenn man jetzt da einen Trainer hinstellt und sagt, du musst so und so vorgehen, das ist jetzt nicht wie beim Fußballspiel, es gibt Taktiken. Also ein Tänzer geht rein, wenn die Musik passt, dann legt er los. Wenn es nicht passt, kann es sein, dass er im privaten Umfeld viel Stress hat und es wirkt sich auf seinen Tanz aus. Also darf man nicht unterschätzen, was da alles passieren kann. Bei mir ist es auch schon mal passiert, wo ich wollte anfangen zu tanzen und dann hieß es von draußen, Milion, bei deinem Pop, bei dem Akzent für Popping, versuch weniger deine Schulter zu benutzen. Und dann bin ich rein und es hat mich schon rausgebracht. Mhm. Ich konnte die Runde nicht mehr so frei tanzen wie jetzt vorm Spiegel oder wie daheim vorm eigenen vier Wänden.
Weil so ein Automatismus quasi unterbrochen wird irgendwie, oder?
Richtig, genau. Und wie gesagt, ich habe jahrelang Fußball gespielt. Wenn der Trainer sagt, lass die Hacke weg, okay, dann lass die Hacke weg, es geht weiter so. Also ich lasse mich da jetzt nicht beeinflussen im Spiel, aber im Tanz an sich. Also ich muss sagen, es gibt ja schon die richtigen Leute, die da, sage ich mal, jetzt hier den Kader bestimmen. Also wo halt auch, ich weiß nicht, ob du den Roman kennst aus, der macht ja auch viel Richtung Olympia. Also die kennen sich aus, die haben ja selber aktiv getanzt, kommen ja aus dem Breaking. Und ich finde, wenn man die richtigen Leute pickt, jetzt nicht einfach random und dann so ein milliardenschweres Unternehmen irgendwie das bestimmt, dann ist es wieder gesund. Also dann laufen wir wieder so healthy way. Aber wenn da einfach random Leute rausgepickt werden, das ist ja wie bei Got to Dance, die Jury. Die Jury hat an sich ja nie bei einem Battle, bei einem Freestyle-Battle mitgemacht. Wie will man den besten Tänzer Deutschlands bestimmen? Das funktioniert nicht. Also Battles, wie gesagt, das ist halt nochmal schon mal Next Level. Du hast da echt Jurys sitzen, die halt über 20, 30 Jahre lang im Freestyle-Bereich sich die Erfahrung angesammelt haben, die auch bei den Gründern vor Ort waren, sich das Wissen angeeignet haben und nicht einfach nur so im kommerziellen Bereich viele Follower haben und sagen, ich bin bereit, das zu bewerten. Also ich finde immer so, ja, da ist so, wo man aufpassen muss, ja.
Verstehe. Und das Stichwort Jury war schon sehr gut, weil wir haben hier eine Jurorin am Tisch sitzen. Kannst du so ein bisschen verraten, wie wird man da angefragt? Wie bewertet man? Wie arbeitet man? Also hat sich das jetzt zum Beispiel eben auch ganz dezidiert für die Olympischen Spiele dann irgendwie anders angefühlt, wie wenn du sonst in der Jury sitzt? Wahrscheinlich schon, oder? Weil es halt einfach jetzt darum geht, eben, keine Ahnung, das so ein bisschen noch mehr zu professionalisieren, weil es am Ende eben auch um Medaillen irgendwie geht.
Genau, also früher, also oder auf kulturellen Events, heutzutage noch immer, entscheidet man mit Handzeichen, also rechte Seite, linke Seite oder unentschieden. Und die JurorInnen sind erfahrene Tänzer, die genau schon lange in der Battle-Szene sind und dann subjektiv ihre Meinung zu dieser Tanzrunde geben durch das Handzeichen. Jetzt dadurch, dass wir olympisch wurden, musste auch ein neues Jury-System entwickelt werden. Und ich als Jurorin musste zwei verschiedene Zertifikate mit Online-Kongressen online sowie auch vor Ort besuchen, habe Prüfungen abgelegt, damit ich überhaupt zugelassen werde. Und du wirst angefragt, wenn du Erfahrung hast, auch zeigst, dass du bei den kleinen nationalen Meisterschaften gut bewertest. Es gibt Statistiken, die ausgewertet werden, um zu sehen, also ob du bei der Mehrheit dabei bist, eher, oder also wenn du jetzt 9 Jurorinnen hast, ob du 1-8 gegen alle Meinungen ist oder ob du bei den 8 dabei bist für die Person. Also da gibt es Statistiken, und wenn die Statistik für dich spricht, dann wirst du gebucht. Und es gibt beim Breaking 5 Kategorien. Man bei Olympia. Es gibt, man bewertet komparativ, das heißt, das eine B-Girl macht ihre Runde, dann antwortet das andere B-Girl, und dann gibst du als Jury direkt deine Bewertung in diesen 5 Kategorien ein. Das heißt, du hast ein Tablet und du schiebst einen Regler nach links oder rechts, je nachdem, welche Seite besser war. Und da gibt es Musikalität, ist eine Kategorie, Technik, Vokabular, Originalität und Ausführung. Und die Kategorien überlappen sich aber wiederum. Das heißt, während du tanzt, musst du schon komparativ schauen, okay, wer ist bei dieser einen Runde wo besser? Du gibst es ein, aber die Tänzer tanzen ja 2 oder 3 Runden hintereinander. Das heißt, du bewertest jede Runde für sich in diesen 5 Kategorien. Beim Breaking Event machst du ganz am Ende, nach den 3 Runden, einmal eine Gesamtbewertung.
Okay.
Und es gibt bei Olympia auch kein Unentschieden. Also du musst dich für eine Seite entscheiden.
Okay, weil es halt eben logischerweise halt eben, es geht um Medaillen, es geht um Sieger, und das heißt, das widerspricht dann vielleicht eben auch so ein bisschen dem ursprünglichen wahrscheinlich, ne? Weil beim Breaking jetzt aus kultureller Sicht betrachtet, geht es dann wahrscheinlich eher auch so um das Miteinander, oder? Und bei einem Wettbewerb, beim Competition, darf es dann kein Unentschieden mehr geben. Wie viel Zeit hast du jetzt investiert, oder wann hast du angefangen jetzt eben mit deiner Jurorentätigkeit für die Olympischen Spiele?
Ich habe 2022 angefangen. Ich wurde angefragt zu den nationalen Meisterschaften, während ich diese Ausbildung gemacht habe. Habe in Österreich, Kroatien, Portugal, Rumänien quasi nationale Meisterschaften als Jury mitbewertet. Und genau, diese Kongresse haben da zeitgleich stattgefunden. 2022 war ich fertig mit der Ausbildung. Aber es gab jedes Jahr wieder eine Rezertifizierung, wo du wieder im Judging-System haben sich Sachen verändert. Das heißt, du musstest wieder hin, sowohl Multiple Choice als auch Battles live bewerten und die schauen, ob du dann die gewissen Kategorien richtig vergibst. Und dann wurde ich 2023 für die European Games angefragt, wo die und der Erstplatzierte direkt sich für Olympia qualifizieren. Und das war dann mein größtes Event, wo ich auch nochmal deutlich den Druck gemerkt habe, der selbst auf einem auch als Jury liegt. Genau, und ich bin echt gespannt, wer jetzt dann die Olympischen Spiele bewertet. Da gibt es ja immer viele Auflagen, dass jeder Kontinent vertreten ist, Frauen sowie Männer vor Ort vertreten sind. Und ich kann schon mal sagen, ich bin's nicht.
Ich war gerade krank. Also bist du quasi auf dem Weg nach Paris gerade und hast dir nur einen Zwischenstopp eingelegt?
Nein, ich bin nicht dabei.
Okay.
Hab auch jetzt international nicht so viel bewertet als andere. Und bin auch froh, dass ich diese Aufgabe nicht verantworten muss.
Okay. Wie sieht es bei dir aus? Also wäre das eine Aufgabe gewesen, die dich jetzt total gereizt hätte, irgendwie auch mal so als Juror sogar, keine Ahnung, so eine große Bühne wie Paris betreten zu dürfen? Oder schlagen da auch zwei Herzen in der Brust und du hättest dann eher gesagt, naja, es hat halt einfach nicht mehr so viel mit der Kultur zu tun?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sage. Also ich würde auf jeden Fall das auch annehmen wollen, aber ich habe riesen Respekt davor, als Jury da auf dieser Couch zu sitzen und andere zu bewerten, weil du kannst auch in dem Moment vieles kaputt machen. Jetzt vielleicht nicht auf dieser ganz großen Bühne, weil da passieren noch andere Sachen, aber sag ich mal, auf so lokalen Battles, wenn du da jemanden, sag mal, deine Meinung abgibst und er ist nicht damit d'accord. Ich hatte es schon vorhin erwähnt, bei LBC ist es jetzt passiert, wo Green Tech heißt er, ist eigentlich einer der begnadetsten Tänzer, weil er gerade seine Breaking Moves mit Popping vermischt. Und dann ist es fürs Auge nochmal unglaublich, weil man dann diese statischen Bewegungen, aber er ist auch agil auf dem Boden. Und er war nicht d'accord mit der Entscheidung von einer Jury. Und ich habe extra 2 Juries gepickt. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es viele Tiebreaks gibt, weil wenn die eine Hand nach rechts zeigt und die andere nach links, ist es halt ein Unentschieden. Und bei der Extra-Runde war es eigentlich klar, dass der Kanadier gewonnen hat, aber die haben halt auf der persönlichen Ebene was ich halt vor dem Battle auch gewusst habe, aber die Zuschauer nicht. Und da hat er gegen ihn gezeigt und hat gesagt, ich trete jetzt aus, das ist zu viel für mich und ist zurück ins Hotel, also selbstständig. Okay. Und das ist ja nochmal auf dieser mentalen Ebene, kann so vieles passieren, wo man vieles kaputt macht. Deswegen, ich habe noch zu wenig Erfahrung. Ich habe schon kleinere Battles, also war ich als Jury aktiv. Paris wäre jetzt vielleicht, wenn ich noch in 25 Jahren noch immer Popping tanzen sollte und Popping auch mal, sage ich mal, olympisch werden sollte, dann ja, aber ich habe, wie gesagt, riesen Respekt davor und ist nicht einfach, weil man vieles halt auch auf dieser mentalen Ebene vieles kaputt machen kann auf der anderen Seite von den Teilnehmern. Ja.
Weil ich dachte mir tatsächlich halt, ist es nicht manchmal total schwierig halt, sagen wir mal, abseits von den Olympischen Spielen halt eben bestimmte Moves oder bestimmte Sachen halt eben zu bewerten, weil manches ja vielleicht, keine Ahnung, wenn es jetzt so aus Athletenperspektive vielleicht nicht ganz so geil ist, kommt es vielleicht trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, durch mehr Herz oder durch halt eine ganz andere Performance ausgeglichen werden. Also ist es allgemein nicht total schwierig halt eben so Dance-Moves zu bewerten?
Voll. Ich glaube, das ist auch, was Sophie erwähnt hat, jetzt rein für die Olympischen Spiele ist es ja, gibt es ja 5 Kategorien. Das ist ja schon so ein Schema F, wo man dann folgt. Auf normalen Battles ist eigentlich, jede Jury hat seinen eigenen Ansatz. Mhm. Also ich habe es jetzt wieder am Samstag gemerkt, die Jury aus Korea hat gemeint, er achtet mehr auf Musikalität. Und man muss sich vorstellen, beide haben ihre Top 16 Auswahl auf dem Blatt Papier und die vergleichen ja. Und dann heißt es, wie viele Punkte hast du den einen Tänzer X gegeben und du? Und habe ich gemerkt, wie das gar nicht passt, also bei beiden. Und dann, ich saß extra dabei, um das einfach zu verstehen und nachzuvollziehen. Der eine hat, wie gesagt, eher auf diese Akzentur geachtet, wie er die Hits oder die Pops setzt. Und der andere war eher auf das, der Koreaner, auf Musikalität. Und dann merkt man so, jeder hat seine eigenen Ansätze und das muss man halt auch respektieren. Und dann kann es halt auch zu Unstimmigkeiten kommen oder ein Tänzer wird bevorzugt, der andere Tänzer eben nicht, weil der Jury sagt, du bist nicht so gut auf der Musik gewesen. Und ja, das gibt's halt immer. Und deswegen finde ich es halt immer schwer zu sagen, so, ich bewerte jetzt einen Tänzer und das ist ja, wie gesagt, mein Feeling, wie ich sehe. Und es kann ja sein, die andere Jury sieht es genau im Gegenteil.
Komplett anders.
Ja.
Und Sophie, jetzt hast du schon verraten, dass du eben als Jurorin nicht dabei sein wirst. Wirst du als Fan-B-Girl nach Paris gehen und dir das live anschauen? Oder ist wie sind die Pläne so? Oder wirst du eben gemütlich zu Hause gucken und das von der Couch aus genießen?
Genau, ich werde es in Stuttgart von der Couch aus genießen. Genau, und ist gar nicht so leicht. Also ich wäre gerne mit Forschung vor Ort gewesen. Nur da gibt es ganz viele Einschränkungen, es gibt ja auch extrem viele Leute vor Ort und das war für mich so der Ansatz. Entweder ich bin aktiv in der Forschung dabei oder nicht.
Verstehe. Einfach weil das sonst irgendwie, da schlagen auch zwei Herzen in deiner Brust wahrscheinlich und dann will man das irgendwie ja auch richtig machen. Jetzt würde ich total gerne noch ein bisschen weg von Paris gehen und so ein bisschen hier die lokale Szene beleuchten. Wie würdet ihr beide denn sagen, also wie ist jetzt gerade so das aktuelle Standing, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Popping oder Breaking Deutschland auf Stuttgart schaut, sagen die, oh, ist gut oder müssen die weinen und sagen, oh, da könnte ein bisschen mehr gehen?
Ladies first, gestanden, ja.
Also Stuttgart im Breaking hat seit Jahren deutschlandweit ein ganz starkes Standing. Stuttgart ist ja auch die Hip-Hop-Stadt, auch von der Musik her. Hat mit Southside Rockers in den 90er Jahren angefangen.
Grüße an Serkan, B-Boy Serk an dieser Stelle, mein großes Idol aus Pforzheim, da komme ich nämlich auch her.
Ja. Und genau, also nach wie vor, wenn man jetzt heutige Zeit anschaut, ist Stuttgart deutschlandweit super stark. Vor allem die True Crew ist, finde ich, auf alle Fälle unter den Top-Crews, also eine richtige Crew. Also wirklich, die haben fast 20 Members, sind aktiv, haben von jungen 17-Jährigen bis hin zu Veteranen, alles abgebildet. Und was jetzt spannend ist, es kommen jetzt viele neue nach. Ich denke, Corona hat auf alle Fälle einen krassen Cut gemacht, in der es so ein bisschen eine Gap gibt zwischen, sag ich mal, meiner Generation mit 30 und den 20-Jährigen, wo man sieht, die neue Generation muss ein bisschen aufholen, was diesen Austausch angeht. Also man sieht, dass die sehr sportlich trainieren, sehr auf Leistung trainieren und so ein bisschen die, genau, diese Cyphern, Battle Cypher, also ich bin oft im Training, dann call ich wen raus und die wissen gar nicht so, was macht sie jetzt? Greift sie mich persönlich an oder so? Aber wenn du wen rauspickst und sagst im Cypher, hey, ich tanze jetzt gegen dich, dann ist eigentlich
eine Anerkennung,
dass ich sage, hey, ich finde dich interessant, lass mal ein bisschen spielen. Zeig mal, was du hast. Ich zeig dir, was ich habe. So. Und da merke ich, dass ja wir als Vorbilder einfach da einfach ein bisschen aktiv jetzt an die jüngere Szene rangehen, damit dieser Aspekt der Kultur einfach weitergegeben wird. Und genau, und ich finde aber, Stuttgart ist gut international, auch Nachwuchs kommt stark. Ich würde mir immer ein bisschen mehr Mädels wünschen, also Stuttgart hat ja auch von Jahren, die Dirty Mamas Crew ist auch unter anderem aus Stuttgart, die in den 2000er einfach eine der ersten B-Girl Crews weltweit war, die super international repräsentiert hat. Nachfolgerinnen sind die Skill Sisters, meine Crew. Und ich wünsche mir, dass einfach bei den Jugendlichen jetzt auch noch mehr B-Girls aktiv werden, die wirklich ihr Herzblut reinstecken. Und international hat man schon gesehen, dass dadurch, dass jetzt Frauen und Männer getrennt sind, das war ja früher nie. Ich habe ja immer gegen B-Boys gebattelt, mal besonders gegen eine Frau zu battlen. Es wurde ja jetzt separiert. Was aber auch eine Möglichkeit ist, den Frauen einfach eine Plattform zu liefern. Und da sehe ich einfach, dass ganz stark Nachwuchs kommt. Und ich hoffe auch, dass in Stuttgart einfach da noch ein bisschen mehr Frauen auch in die freie Szene kommt. Also weg von der Tanzschule, hin ins freie Training. Genau.
Weil es schon irgendwie eine bisher wahrscheinlich auch eher männerdominierte Szene halt ist und es mehr B-Boys als B-Girls gibt, oder?
Genau, das auf alle Fälle. Hat sich aber schon gut gebessert. Aber zum Beispiel ganz klassisch, ich bin betreuende Physiotherapeutin vom Nachwuchskader deutschlandweit. Und da gibt's auch jetzt 6 B-Boys, 2 B-Girls. Weil einfach das Level deutschlandweit bei den B-Girls im Vergleich zu den Männern, zu den B-Boys, bisschen weniger gut ist, aber ich finde es wichtig, dass es B-Girls auch im Nachwuchskader gibt und die gefordert werden. Und deutschlandweit muss man schon sagen, wir haben sehr starke B-Girls, B-Girl Chilou, B-Girl Pauline, sind beide ganz knapp nicht unter die Top 16 bei den Frauen gekommen. Also fast hätte Deutschland 2 B-Girls gehabt
bei den Olympischen Spielen.
Pauline ist Platz 22, Chilou ganz knapp nicht dabei. Und das muss man eigentlich wertschätzen und sagen, hey, krass, in Deutschland geht's richtig ab und das vor allem bei den Frauen.
Das ist doch ermutigend. Und jetzt, Melian, wie würdest du die Popping-Szene sehen, so hier in Stuttgart, Ludwigsburg? Ich meine, du machst wahnsinnig viel, du machst ein Festival. Also ist es schwierig, da internationale Gäste herzubekommen, weil man irgendwie eher ein schwarzer Fleck auf der Landkarte ist? Oder sagen die, nee, ist schon ganz geil, was bei euch passiert?
Ich muss tatsächlich sagen, Popping an sich gibt's, ich glaube, in keiner anderen Stadt so viele Popping-Tänzer wie in Stuttgart.
Okay.
Nur auf dem internationalen Level ist halt immer schwer, weil die Franzosen uns immer 100 Schritte voraus sind. Aber die haben halt auch, was es Hip-Hop-Kultur oder was Kunst im Allgemeinen betrifft, ist Frankreich halt auch on the top, muss man halt einfach sagen. Und die sind halt auch immer, wenn ich gegen einen Franzose battle, habe ich immer 2 Jungs hinter mir stehen und da stehen halt über 50 Leute, die den anfeuern. Das macht halt auch was mit einem. De facto ist es aber so, jetzt hatte ich 2, 3 Gäste, einen aus Los Angeles. Er meinte, es geht nicht nur um das Messen auf internationalem Level, es geht eher um die Kultur. Und er meinte, solange du gute Arbeit machst, Milan, um die Kultur zu bewahren, einfach im Sinne von Jams organisieren, dieses Get-Together, Barbecue-Partys mit Funk-Musik, das ist eigentlich so die Essenz, da hat das in Los Angeles angefangen und ist noch immer so Status Quo, dann wird Popping auch nicht aussterben. Das hat er mir so mitgegeben. Da habe ich gemerkt, jetzt bei dem LBC-Battle war das ja, der Wettkampf war am Samstag, aber am Donnerstag und Freitag hatten wir schon so eine Get-Together. Und eigentlich geht es darum, weil da ist so dieser Spaßfaktor ganz oben. Am Samstag war es dann wieder Wettkampf. Deswegen hast du auch ein paar Tänzer, die halt ein gewisses Ego haben, wo sagen, ich stehe eigentlich da oben, jetzt habe ich verloren, damit kann ich nicht leben. Und jetzt auch bei allem Respekt zu Greentech, er hat mir auch im Anschluss gesagt, mir hätte Donnerstag und Freitag gereicht, ich müsste gar nicht am Samstag mitmachen. Und dann hat er mir das auch mitgegeben. Es geht um diesen Austausch. Und ich glaube, wenn wir das weiter, jetzt versuche ich halt mehr in dem Bereich zu machen, also gerade so Funkpartys zu machen, wo ein DJ auflegt, wo man dann, jeder kann für sich tanzen, ist grenzenlos, es gibt keine Timestamp, wo man sagt, nach einer Minute muss der nächste rein. Ich glaube, darum geht's und ich glaube, da wird Popping immer leben, halt auch im Süden. Wie gesagt, auf internationalem Level halt, da müssen wir noch viel mehr Gas geben und ist halt auch, ich glaube, Sophie kann es auch bestätigen, man guckt immer, was der andere macht in der eigenen Stadt und wenn es da nicht passt, dann sagt er, ah, die Community funktioniert nicht, aber es glaube am einfachsten, wenn man sich mal alle an den Tisch holt und sagt, jetzt sitzen wir mal zusammen, wo hakt's und dann kann man so das Ganze vorantreiben, genau.
Und kannst du noch so ein bisschen erzählen, also du warst zuletzt, glaube ich, im Witzemann, oder? Wo veranstaltest du und wie viel Zeit investierst du? Weil das klingt ja schon echt auch nach einer krasser Vorlauf, krasse Aufgabe. Wie schafft man zum Beispiel eben auch Gäste aus Südkorea dann irgendwie zu gewinnen? Also das musst du noch so ein bisschen erzählen.
Ja, berechtigte Frage. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hört mich nicht, ich bin sowieso jetzt im Urlaub. Aber ohne Homeoffice würde ich das gar nicht schaffen. Weil im Homeoffice kann ich das dann besser koordinieren, meine Termine. Dann schreibe ich mir kurz einen Plan raus. Aber ich glaube, dieses Event, also ABC Volume 3, hat, glaube ich, mir so 7 bis 8 Monate gekostet an Planung. Ich würde das gern hauptberuflich machen, aber wie gesagt, davon leben ist halt auch schwer, weil du bräuchtest eigentlich ein gestandenes Team. Jemand, der eigentlich nur Anträge rausschickt und jemand, der eigentlich dann die Nachweise einholt. Aber das macht Stand jetzt nur ich alleine. Ich habe zwar meinen Bruder noch so als Partner, aber die anderen Helfer sind eigentlich nur für diesen Samstag angedacht. Aber die ganze Vorarbeit, das mache ich alleine. Aber ich sehe ja, was ich zurückbekomme. Also die Leute meinten, das hat auch gefehlt hier in der Stadt für die Popping-Community. Und dann gibt es noch die Donja, die ist jetzt auch bei Underground Soul Cypher beim Verein vom Fausern, der auch super viel für die Community macht, schon seit Jahren, also im Breaking-Bereich. Und die hat zum Beispiel jetzt auch so dem Thema Frauen in der Szene, hat sie jetzt auch explizit ein Frauenbattle organisiert im Stadtpalais. Das war letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Mhm. Und ich finde das auch wichtig. Wir hatten jetzt auch einen Battle-Guest aus Paris, Sonja. Das war eine Frauen-, also Female-Tänzerin. Und ich finde gerade in dieser Hip-Hop-Kultur hat eigentlich Geschlecht, darf man das nicht so trennen. Weil jeder hat's drauf, wenn ihr mal arbeitet. Sie hat jetzt eigentlich, für mich war sie schon Finalistin gefühlt. Wie gesagt, das ist wieder die Meinung der Jury, aber jeder hat das auch gemeint. Ich glaube, wenn man das einfach nicht immer als großes Thema so macht, ich glaube, dann wird es natürlicher. Also immer das Thema so, ja, es herrscht so und so, Männer werden bevorzugt, aber wenn man das eben im Battles immer einbaut, Frauen mehr einlädt, ich glaube, dann wird das nicht mehr als großes Thema angesehen und dann wird das Ganze auch so als Natural Flow. Ich glaube, das ist auch das Ziel, auch mit meinem Event. Ich versuche auch für nächstes Jahr für die Hip-Hop-Battle mal eine Frau als Jury zu nehmen. Ich glaube, das ist einfach gut für die Szene, weil dann trennt man da nicht eben. Genau.
Das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Jetzt haben wir schon gehört, wie unglaublich viel Zeit du eben investierst in die Veranstaltung, weil die aber scheinbar immer noch nicht, weil du immer noch nicht genügend machst, hast du auch noch einen Verein. Mhm. Von dem musst du unbedingt zum Schluss noch erzählen. Herzschlag der Jugend. Was macht ihr da? Was machst du da?
Also ich habe gemerkt, so als Privatperson ist immer schwer, was auf die Beine zu stellen. Wenn man da einen gemeinnützigen Zweck dahinter hat, ist es einfacher, dann auch gerade das Thema Förderer, das ist halt auch kein Geheimnis, um das Ganze auch so ein bisschen transparent zu halten. Aber für mich ist so, meine Eltern kommen aus Eritrea, zwar in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Und ich war jetzt vor einem Monat, war ich bei meiner Oma und dann habe ich auf der Straße so ein bisschen für mich hergetanzt und da waren 5- bis 9-Jährige, die haben dann einfach mitgemacht, hemmungslos, ohne zu fragen, was für ein Tanzstil das ist. Ich glaube, darum geht es eigentlich in der Kultur. Und wir versuchen jetzt einfach mit dem Verein, das ist so mein Ziel, irgendwann eine Battle in Ostafrika zu gestalten, weil da gibt es immer so versteckte Talente, die haben einfach nicht das Geld zu reisen, auf Battles nach Europa zu kommen. Und da wollen wir halt direkte Ansprechpartner sein. Auf der anderen Seite versuche ich halt auch das Thema so ein bisschen Integration in die deutsche Gesellschaft, weil einfach Deutschland als Sozialstaat dir Möglichkeiten gibt, wo du woanders vielleicht nicht hättest. Und da versuche ich einfach, Geflüchtete aus Eritrea, aus Syrien, aus Afghanistan zu ermutigen, dass alles hier möglich ist, weil die halt auch immer dieses, ja, ich schaff's nicht, so viel Bürokratie, aber wenn ich dann immer so vergleiche, mach auch bei mir in der Heimat, was eigentlich da gar nicht möglich wäre. Also hier ist ja schon privilegiert. Ich arbeite Montag bis Freitag, Samstag gehe ich auf den Battle. Mhm. In anderen Ländern hätte es vielleicht nicht die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Da versuchen wir einfach mit Herzschlag der Jugend so ein bisschen zentrale Ansprechpartner für das Thema ermutigen, die über Kunst und Kultur von einzelnen Personen, ja.
Super. Und wie erreicht man dich? Also ihr habt eine Webseite oder gibt es irgendwie eine, kannst du die noch nennen, E-Mail-Adresse, irgendwie eine Kontaktmöglichkeit, wie man dich da ansprechen kann?
Ja, voll. Also zum einen geht es auch über Instagram, aber wir haben jetzt auch eine eigene Webseite, die seit einem Monat online ist, herzschlagderjugend.de. Und da listen wir unsere Projekte auf, also im kulturellen Bereich, aber auch, wir waren jetzt beim Kolping Bildungswerk, haben dann einfach so ein Projekt dargestellt, wo die Studenten sich ein Logo ausdenken können für Herzschlag der Jugend. Und dann haben wir halt drei Gewinner ausgewählt und da haben wir dieses Logo genommen und dann, was man sich unter dieses Logo vorstellen kann. Also welche Aspekte wir mit Herzschlag der Jugend abdecken wollen. Und klares Ziel ist eben diese Jugendarbeit, weil es bringt nichts, wenn ich hier sitze und Sophie und wir haben schon vieles gemacht. Es ist ja immer das Ziel, die Jugendlichen zu ziehen, weil heutzutage mit dem Social Media, mit TikTok, die geben sich ja schon zufrieden zu sagen, ja, Breakdance kenne ich, ich sehe es immer auf TikTok, aber selber machen so. Damals hat er es im Jugendhaus angefangen, das wird ja immer weniger. Und einfach so diesen Zusammenhalt gewährleisten und einfach junge Leute nochmal zu ermutigen und zu fördern. Ja.
Sophie, vielleicht bei dir auch zum Schluss eben, du hast es schon angesprochen gehabt, es gab so eine Art Gap halt während Corona, wo die Kids eben dann noch mehr zu Hause saßen und sich nicht austauschen konnten. Wie sieht es bei dir eben mit deiner Vereinsarbeit und deiner Jugendarbeit aus? Ist es irgendwie auch so dein Herzblut, dass man irgendwie sagt, hey, Leute, weg von den Handys und von den Endgeräten, kommt zusammen? Das ist einfach in dem analogen Raum vielleicht geiler als im digitalen?
Ja, ist super, super wichtig. Also ich finde auch, da gibt es nicht genügend Leute, die sich dafür engagieren. Mit Urban Dance Health e.V. Haben wir ein Battle, was in Stuttgart seit den 90er gibt, übernommen. Das wird eben von Generation zu Generation weitergeben. Das ist Battle of the Month. Haben vielleicht viele schon davon gehört. Und das findet jetzt im September statt, wo wir auch ganz viele HörerInnen einladen, mal vorbeizuschauen. Es gibt Workshops, es gibt sowohl Erwachsenen-Battle als auch Kids-Battles im Bereich Breaking und Rocking. Und zusätzlich unterrichte ich ehrenamtlich im TSV Heumaden. Bei mir geht es darum, dass man wirklich das Wissen an die Kinder, an die Jugendliche weitergibt. Und ich denke, in Stuttgart vor allem sind ganz viele aus der Breaking-Szene, die unterrichten in verschiedenen Vereinen, wie auch Fauser mit Underground Soul Cypher. Und ich glaube, es gibt genügend Anlaufstellen, wo man wirklich, sag ich mal, die Hip-Hop-Kultur erleben kann, Teil davon sein kann. Und wir sind auch offen für alle, die da einfach mal reinschnuppern wollen und wirklich dann aktives Member werden wollen, weil das ist in der Hip-Hop-Kultur. Es geht um aktive Partizipation und nicht um Konsum-Beobachtung. Ist jetzt schön und gut, dass Breaking olympisch ist, aber die Kultur lebt eigentlich davon, dass man aktiv daran teilnimmt. Und auch wenn man nur dabei ist und mit dem Kopf nickt und sich austauscht. Also du musst jetzt nicht wirklich am Boden gehen und mittanzen, aber man sieht bei unseren Battles, ist ein Familienevent. Also wirklich Generationen von Kleinkindern bis hin zu Ü60. Wir haben auch wieder bei unserem nächsten Battle Papo, der ist einer der Gründer von Dynamic Spinners von den 90er Jahren, einer der ersten Rockdance-Gruppen. Rockdance ist der Urvater von Breaking, also das war noch vor Breaking, wo Rockdance entstanden ist. Und der ist jetzt 63 und rockt Respekt. Noch. Der kommt aus Amerika eingeflogen. Und und das zeigt einfach auch anderen Menschen, hey, es gibt kein Alter, es gibt keine Grenzen. Also Hip-Hop, die Hip-Hop-Kultur ist für alle da.
Wunderschönes Schlusswort. Du hast es auch gerade eben schon erwähnt, im September ist eine wichtige Veranstaltung. Wo kann man dich sonst erleben? Wo kann man deine Künste, deine Skills demnächst sehen? Was darf man nicht verpassen?
Also aktuell schreibe ich ja meiner Doktorarbeit. Also bin ich da echt fokussiert, dass ich das weiterkriege. Aber es gibt ein öffentliches Training im Jugendhaus Degerloch, immer Montag, Mittwochs von 7 bis 10 Uhr oder im TSV Heumaden immer Donnerstag von 6 bis 7 Uhr. Also ich denke, so regelmäßige wöchentliche Trainings sind gut. Man kann sich informieren, per E-Mail anschreiben über Urban Dance Health e.V. oder Underground Soul Cypher e.V. Genau, viel läuft heutzutage auch auf Instagram. Also da bin ich persönlich auch aktiv, dass ich so ein bisschen die Highlights poste. Also Sofiella, 2x_, so findet man mich. Ich denke, wenn man Kontakte finden möchte, findet man das in Stuttgart sehr gut.
Das klingt doch gut, das macht Hoffnung. Millian, zum Schluss, wo erlebt man dich in Action in nächster Zeit? Was darf man auf gar keinen Fall verpassen? Wann ist deine nächste große Veranstaltung?
Also geplant ist wieder im nächsten Jahr. Ich habe jetzt schon eine Mail erhalten von einem Schweizer Veranstalter. Er hat gemeint, ob ich das nächstes Jahr auch Ende Juli plan, weil er nur 10 Gäste bei seiner Veranstaltung hatte. Und ich habe ja auch ein großes Herz. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das verlege, dass nicht irgendwie 2 Veranstaltungen an einem Tag, das ist ja auch immer das Thema. Aber als nächstes Projekt ist geplant, Popping Pete, also einer der Mitgründer von Popping, nach Ludwigsburg zu bringen und dass er hier mal unterrichtet und sein Wissen weitergibt. Weil es ist ja auch immer das Thema, wenn die Gründer mal sterben, dann ist es zu spät, dann sagt man, wäre. Genau, deswegen will ich das auch so ein bisschen als Möglichkeit für junge Tänzer ermöglichen. Und battletechnisch, ich glaube, jetzt erstmal Urlaub angesagt für mich. Ich plane dann erst ab Dezember wieder für die 4. Edition für LBC Summertime. De facto wird es dann immer so kleinere Battles geben, aber da findet man uns unter LBC Summertime auf Instagram und da posten wir auch immer Highlights, wenn was ansteht.
Ja. Sehr gut. Das heißt also, die Essenz ist auf jeden Fall auf Instagram, euch beiden folgen und dann weiß man ganz genau Bescheid. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr da wart. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank auch.
Ja. Danke.
Die nächste Folge Kunst und Quer wird in 2 Monaten ausgestrahlt. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder Deezer nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Außerdem haben wir ganz oldschool noch eine E-Mail-Adresse für Feedback, die lautet podcast@kulturregion-stuttgart.de. Da freuen wir uns immer über Feedback, über Kritik. Ihr dürft gerne den Moderator wüst beschimpfen. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten.